was man aus der Kamera so rausholen kann. Ja.
Es hilft einem auch irgendwie klarzukommen oder das zu verinnerlichen, diesen Spruch näher ran, Ausrufezeichen, dass man halt eben nicht irgendwie hunderte Meter entfernt steht und weil man halt gerade jetzt ranzoomen kann, sich das Objekt näher ranholt, sondern dass man wirklich mal aktiv, gerade bei Porträtfotografie, auf die Person zugeht, weil man jetzt den Bildausschnitt etwas größer haben möchte. Das geht natürlich nur bis zu einer gewissen Brennweite. Also wenn man irgendwie unter 24 kommt, dann sollte man natürlich nicht einfach näher ranlaufen, weil dann sehen die Personen halt nicht mehr so schön aus, weil sie durch die Objektivverzerrung doch sehr, sehr gewölbt aussehen.
Was man aber als Effekt verwenden kann,
das mache ich doch ganz gerne. Das kann man natürlich, wenn das gewollt ist, dann sollte man das natürlich tun. Aber so vom Prinzip ist halt, wenn man irgendwie eine Festbrennweite drauf hat, dann lernt man schon ein bisschen besser, halt sich die Sachen anzugucken und dann doch mal auch einfach näher ranzugehen, weil dann einfach die Details auch besser sind.
Obwohl ich das bei Porträts immer ein bisschen schwierig finde, weil mit dem 50er muss man schon sehr nah ran und das ist manchmal dann auch irgendwie demjenigen, den man da fotografiert, dann unangenehm oder sowas. Also da habe ich lieber meinen 90er in der Hand, da hat man so einen gewissen Abstand, der irgendwie ein bisschen angenehmer ist.
Da können wir gleich mal auf den Crop-Faktor eingehen.
Ja, das können wir
machen. Das müssen wir gleich auch noch. Ich wollte noch kurz was sagen, was ich ganz praktisch fand bei der Auswahl des Objektivs, was ich da jetzt haben will, weil 50 mm war klar und dann gibt es da aber verschiedene. Es gibt von Nikon zwei, es gibt mit verschiedenen Blendeneinstellungen, es gibt von Sigma was, es gibt von Tamron, glaube ich, auch was. Das sind so die Hersteller Sigma und Tamron, die halt so Objektive für jede Kamera oder für jedes System herstellen. Und ich fand es ganz spannend, mal bei Flickr zum Beispiel, da gibt es eine Seite, die muss ich gleich nochmal raussuchen, wo man auswählen kann, welche Linse oder welches Objektiv man gerne hätte. Und das zeigt einem dann Fotos an, die mit dieser Linse gemacht wurden. Das fand ich sehr inspirierend, da mal reinzuschauen. Und teilweise kann man dann auch sehen, dass das jetzt das nächste Stichwort ist, das Bokeh sehr unterschiedlich ist, je nach Linse.
Ja, für die Objektivauswahl gibt es auch noch eine sehr schöne Seite, fotozone.de. Die listen eigentlich ziemlich viele Linsen auf, testen sie durch mit Testmustern und messen Abweichungen und geben ihr Feedback dazu. Auch für Canon, Nikon, Pentax und so weiter.
Ja, also es sind jetzt wieder so viele Worte gefallen, die nicht erklärt sind. Also Brennweite, glaube ich, braucht man jetzt nicht so erklären. Das ist wahrscheinlich
nicht. Ist der Zoom eigentlich für...
Genau, die Leute, die nur so eine Kompaktkamera in der Hand gehabt haben, das ist quasi der Zoom. Je mehr Brennweite, desto mehr Zoom und desto kleiner auch der Winkel. Also sozusagen geht ja nicht nur darum, dass ich halt irgendwie Dinge fotografieren kann, die weiter weg sind, sondern ich habe halt auch einen kleineren Bildwinkel.
Also man muss sagen, 50 mm ist ungefähr das 1:1 an einer Vollformatkamera. Ja. Da hatten wir gerade schon das Wort Crop, was dann eben bei normalen Kameras dann die Brennweite verlängert.
Ja, vielleicht kann das nochmal jemand erklären, Crop-Faktor?
Der Crop also ist easy eigentlich, das kommt hauptsächlich von der Bauart der Kamera. Bei den günstigen Kameras sparen die Hersteller am Sensor, indem sie einen kleineren verbauen. Völlig ausreichend in der Spiegelreflexkamera für den Anfang. Aber der Sensor liegt dadurch weiter hinten. Dadurch verlängert sich die Brennweite, weil der Abstand zur Linse höher wird. Dadurch ändert sich quasi der Lichteinfallswinkel und dadurch verlängert sich... Brennweite. 1,6 ist es, glaube ich, bei Canon.
Ja, es gibt 1,6 und bei den Einsern ist es, glaube ich, 1,2. Es sei denn, man kauft eine 1DS, die hat dann auch wirklich Vollformatsensor, ist aber dann fast nicht mehr bezahlbar für den Hobbyfotograf. Ja,
5D hat auch noch die
Vollformatsensoren. Genau, 5D hat auch voll, also die 5D Mark II und die 1er haben beide Vollformatsensoren.
Bei Nikon ist es auch 1,6 und was man da so als Faustregel ist es dann, dass an einer Vollformatkamera, was ja immer so das Referenzmodell ist, dann habe ich bei einem 50mm Objektiv wirklich 50mm Brennweite und beispielsweise bei meiner Kamera, das ist eine Nikon D90, die hat auch Crop-Faktor 1,6 und das ist ungefähr 85mm dann, also so ähnlich in der Richtung dann, also mal 1,6.
Genau, kann das einfach multiplizieren.
Genau, also bei Sony sind es 1,5. Hat halt sozusagen den Vorteil, dass wenn ich irgendwie alte Objektive kaufe, die halt sozusagen vor der Digitalzeit kommen, dass die dann alle ein bisschen länger sind. Das heißt sozusagen, wenn ich da irgendwas Langbrennweitiges haben will, ist das gut, dann habe ich halt das anderthalbfache. Problem ist es halt sozusagen, wenn ich dann so einen Weitwinkel kaufen will. Das heißt, wenn ich so einen Weitwinkel kaufe, dann hat er halt mal anderthalb und dann fängt er halt gleich mal irgendwie deutlich weiter oben an, als man das so erwartet. Ja.
So, warum genau 50 mm? Ich glaube, das hat sich so eingebürgert, weil 50 mm ungefähr dem Sichtfeld des Menschen entspricht. Also so plus minus ein paar Millimeter ist ungefähr das, was wir so sehen, wenn wir gerade ausgucken. Und ich glaube, deswegen hat sich das ganz gut durchgesetzt, dass das so eine relativ schönes Einsteigerformat ist.
Also ich habe das gelernt, dass das deswegen 50 mm sind, weil an sehr vielen Spiegelreflexkameras, also an den analogen, einfach das 50 mm standardmäßig drauf war, als es so in der Anfangszeit der Spiegelreflexfotografie, und deswegen viele Leute diese Bildausschnitte auch gewohnt sind und dann die Proportionen der Objekte gut einschätzen können und auch für Porträts dann.
Ja, und dann war noch das mit der Lichtstärke, wurde erwähnt, das muss man vielleicht auch noch erklären. Das ist so eine Sache, die ist mir auch erst nach und nach klar geworden, dass es da Unterschiede gibt, und zwar absolut
dramatische Unterschiede.
Vielleicht erklärt mal Sascha zum Beispiel.
Ja, also Lichtstärke wird meistens in einem Verhältnis angegeben. Sieht dann auf dem Objektiv so aus, dass man angenommen, man hat jetzt irgendwie ein Objektiv 70 bis 200 mm und dann steht dahinter 1 Doppelpunkt 2,8. Das ist dann Lichtstärke von 2,8. 2,8 ist gleichzeitig die Angabe der am weit geöffnetsten Blende. Das heißt, wenn die Blende komplett auf ist in dem Objektiv, das ist halt die Blende 2,8 in dem Fall. Und dieses Verhältnis 1 zu irgendwas beschreibt das Verhältnis der Frontlinse, also die Öffnung der Frontlinse zur Blende. Das heißt, wenn man ein Objektiv hat, da gibt es, glaube ich, auch 1 von Canon gibt es auf jeden Fall. Das hat Blende 1 zu 1. Das heißt, da ist die Frontlinse vorne genauso groß wie hinten drin diese Blendenscheibe. Und dementsprechend, umso größer halt die maximale Blende ist, umso mehr Lichtstärke hat auch ein Objektiv.
Das heißt sozusagen, 1 zu 1 wäre, da kommt genauso viel Licht an, wie da vorne reinfällt, oder?
Okay, dann erklärt mir doch mal...
Nicht ganz. Nee, das Verhältnis ist wirklich das von Frontlinse zu Blende. Von der Größe her. Von der Öffnung.
Ich glaube, wir müssen da noch Wir müssen da noch zwei Dinge klären. Zum einen wird mich interessieren, also erstmal sollten wir erwähnen, was eine Blende ist. Das ist in der Regel so eine Iris-Blende, also so Lamellen, die im Objektiv irgendwo im Strahlengang drin sind und die man schließen und weiter öffnen kann. Die Effekte erklären wir, glaube ich, hinterher. Und was mich dann jetzt mal interessieren würde, weil diese Blende ist, glaube ich, eine dimensionslose Einheit, weil die halt ein Verhältnis beschreibt, aber es gibt Objektive mit Blendenzahl kleiner 1, also 0,92 zum Beispiel. Wie ist denn das? Weil dann ist ja dann nicht, also dann kann ich mir nicht jetzt direkt vorstellen, wie denn da mehr Licht aus dem Objektiv kommen soll, als vorne reinkommt.
Ja gut, wenn das so ist, wie Sascha sagt, sozusagen, dass das nicht das Lichtverhältnis, sondern das irgendwie Größenverhältnis beschreibt, dann geht das ja. Ist
die Linse hinten dicker als vorne,
ja.
Okay, also jedenfalls, das, was mich am Anfang...
Gibt's, glaube ich, bei Makrolinsen oder sowas.
Zeiss hat er vor allem Angebot irgendwie mit so abgefahrenen Blenden.
Mhm. Also der eine Film von Kubrick, also ich meine, Optik ist ja auch bei Filmkameras für Filme sehr interessant, weil man da ja auch dann sehr viel Licht drauf werfen muss, damit es auf dem Film dann wirklich ankommt. Ich glaube, 2001 im Weltraum war das, was mit einem wahnsinnig tollen Objektiv gedreht wurde, was dann im Speziellen dann irgendwie auch so ganz viel Licht reinlässt und dann mit einer 0, irgendwas 9 Blende gearbeitet hat und ja.
Ja. Also man will natürlich nicht so viel Licht verlieren unter Umständen, von daher ist
genau,
es halt...
Genau, je größer sozusagen diese Blendenzahl, desto teurer im Zweifelsfall auch das Objektiv.
Nein, je kleiner die Blendenzahl.
Ja.
Also
ja,
das ist ja, sowieso sowas.
Genau, je kleiner die Blendenzahl, desto größer ist die Blende, das verwirrt sozusagen auch jedes Mal und gerade auch Anfänger sind da immer von verwirrt und natürlich auch hin und wieder noch, weil genau, je kleiner die Blendenzahl, desto größer ist die Blende und
desto größer ist die Öffnung, desto weiter ist die Blende geöffnet und desto größer ist die Blende, desto kleiner ist die Blendenzahl. Also das ist immer sehr verwirrend, weil irgendwann geht einem das so in Fleisch und Blut über und das geht sehr schnell. Und wenn man dann mit Leuten redet, die da noch nicht so fit drin sind, dann sind die immer völlig verwirrt, weil
sagt man denen, nimm doch mal Größe. Nimm doch mal größere Blende und dann stellen die irgendwie auf 11 und das ist genau das, was man nicht will.
Genau. Ja, da sieht man eben, dass es doch so ein bisschen so eine Geheimwissenschaft ist, allein an diesen doch sehr wenig intuitiven Dingen. Also das ist ja, es kommt ja daher, dass es halt aus der Optik kommt. Und für Leute, die sich immer mit Optik beschäftigen, ist natürlich ganz klar, was gemeint ist. Aber es sieht natürlich anders aus, wenn man das nicht jeden Tag macht. Und das ist ja bei den Anfängern so. Ja, wo wir schon bei den Anfängern sind, wenn man jetzt das Foto endlich auf seinem Rechner hat mit dem Programm seiner Wahl, was muss man denn da jetzt machen, damit erstmal so ein Foto dabei rauskommt? Also was muss man da immer verändern? Da sieht man ja so ganz viele Regler an der Seite und da steht irgendwie Exposure und also Belichtung und Bei mir steht das also auf Englisch, verwirrenderweise auch noch. Wo muss dann irgendwas mit Gamma und so, was muss man denn da machen?
Also ich würde noch einen kleinen Schritt vorher anfangen, wie kriege ich die Bilder in meinen Rechner? Weil da gibt es dann auch zwei Wege, einmal die Speicherkarte zu verwenden oder das Kabel. Das ist auch jetzt nicht ganz unrelevant. Also die Speicherkarte geht dann doch mehr direkt über einen Kartenleser durch. Das ist meine Erfahrung mit RAWs-Arbeiten, bis ich endlich meinen Kartenleser mir angeschafft hatte.
Ja.
Also deutlich langsam über den USB-Port der Kamera zu gehen.
Das ist bei mir eher umgekehrt. Also wenn ich denn mein Kabel mal wieder finde, was ich immer verliere und was bei Sony auch wieder so ein blödes Spezialkabel ist, so wie bei Sony auch alles andere irgendwie blödes Spezialzeugs ist, das ist so ein bisschen das Nervige an Sony, dann ist das mit der Kamera durchaus deutlich flotter als mit dem typischen Kartenleser.
Ja, vielleicht ist das meiner 5D eher geschuldet, weil die sind ja doch ein paar Jahre alt schon.
Mag sein,
ja.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass zumindest bei der 30D das so ist, dass die Kamera wesentlich langsamer ist. Also der USB-Port in der Kamera ist wesentlich langsamer als ein wirklich günstiger aktueller USB-Kartenleser. Es gibt da doch mittlerweile kaum noch USB-Kartenleser, die wirklich ganz schlecht sind. Also gut, wenn man die für 3 € irgendwo bei irgendeinem Restposten kauft, dann ist da die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass man irgendwas bekommt, was wirklich langsam ist. Mhm. Aber wenn man irgendwie als Beispiel, was ich benutze seit Jahren, ist irgendwie so der Standard USB Kingston-Kartenleser für irgendwie für 8 € oder so, der sättigt einfach das USB und der schafft es wirklich, also je nachdem wie schnell die Karte ist, schafft er das wirklich da mit irgendwie 300, 400 Mbit das aus der Karte rauszuziehen. Und das ist bei so Karten, Speicherkartengrößen, die so irgendwie so im sinnvollen Bereich so zwischen 4 und 16 Gigabyte irgendwie liegen, ist das schon ganz angenehm, wenn man irgendwie halt nicht irgendwie eine Stunde braucht, um die Karte leer zu saugen.
Ich habe da auch noch so einen uralt Laser, den ich irgendwie immer dabei habe, weil der halt gerade sozusagen, der hat so die Form eines USB-Sticks und da steckt man an der Seite die CF-Karte rein, der ist halt irgendwo immer in der Tasche. Der ist aber grottenlangsam, das ist dann immer so, ja okay, jetzt müssen wir mal einen Moment warten, bis die Bilder wirklich auf dem Rechner sind.
Das ist das nächste Stichwort, Speicherkarte. Also früher gab es wohl so viele Kameras mit diesen nervigen, großen, dicken CF-Karten, also Compact Flash.
Alle drei Hände hoch, also sozusagen, das ist noch so das Standard-Ding hier am Tisch, glaube ich.
Ja. Mittlerweile ist es so, dass die meistens SD-Karten benutzen, also Secure Disk oder was war das?
Secure Digital, glaube ich.
Ja, irgendwie so. Jedenfalls sind die schön klein und transportabel und schnell und groß und günstig.
Wobei
das ist aber auch so ein bisschen Geschmackssache, finde ich auch.
Ich glaube auch die zweistelligen und einstelligen Kameras, also von der Modellnummer her, bei Canon haben alle noch CF.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach so aus Legacy-Gründen, weil das der Standard ist, der sich durchgesetzt hat in der semi-professionellen und professionellen Fotografie. Und die neueren Kameras und die bei Canon sind es halt die dreistelligen, die halt im Hobby oder im ambitionierten Hobbybereich liegen. Das ist so die Zielgruppe für diese dreistelligen Modellnummern. Da gibt es manche Modelle, die haben CF und SD. Und es gibt auch welche, die haben nur noch SD. Aber ich glaube so im Semi- und im professionellen Bereich, da ist nach wie vor CF immer noch der Renner, auch wenn die Karten ein bisschen größer sind.
Kommt es vielleicht nicht nur von der Baugröße größer, sondern vielleicht, dass die früher mehr Speicherplatz zur Verfügung stellten als irgendwie so eine SD-Karte?
Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ist auf jeden Fall so.
Das Interface ist halt ganz anders. Also CF ist ein paralleles IDE-Interface, wo man halt parallel Daten rausschubsen kann, während hingegen die SD-Karten, das ist ein SPI-Bus, der halt seriell die Daten über, ja, Elektronik-Bastelzeug und so. das ist halt seriell, aber mittlerweile ist das gleich schnell. Also bei Nikon ist es so, dass diese ganze Modellnummern-Kram ist völlig durcheinander. Die haben sich da dann mal einstellig und mal vierstellig ausgedacht und so. Dieser Semi-Profi-Bereich ist eine D7000, die haben zwei SD-Karten-Slots und diese, die D3, glaube ich, die hat auch noch CF, da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Aber es geht hin zu SD.
Ja. Obwohl ich so vom Handling, weil du sagtest sozusagen, die sind kleiner und irgendwie das wäre netter oder sowas, finde ich die CF-Karten eigentlich haben genau den richtigen Formfaktor. Die sind halt auch ein bisschen dicker, da hast du so das Gefühl, naja, die zerbricht dir halt nicht irgendwo, wenn du sie mal irgendwo, ja, hier irgendwo jemand drauf tritt oder sowas. Also eigentlich so vom Formfaktor finde ich die genau richtig, ja.
Also ich finde sie zu groß, aber das ist, glaube ich,
Geschmackssache,
ja.
Aber man findet sie auf jeden Fall wieder leichter.
Auch das.
Ja. Oh, guter Punkt.
Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, genau. Also Social Hack schlägt vor, dass wir die Kamera mal anhand ihrer Knöpfen und Reglern erklären. Vielleicht machen wir das zuerst, bevor wir auf die Nachbearbeitung kommen, weil ja dann gewisse Begriffe wieder auftauchen. Und wenn man Belichtung und so schon mal anhand der Kamera erklärt hat, dann fällt es einem hinterher auch leichter,
ja, genau,
zu sehen, was man bei der Nachbearbeitung macht.
Vielleicht fangen wir mit dem Regler an, wo die Programme drauf sind, denke ich. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste, wo da sowas wie P, A und M und S und
genau, also
dann noch viele kleine Bildchen typischerweise auf den...
Im Normalfall gibt es ja irgendwo in der Mitte des Reglers sowas wie so ein Viereck, was irgendwie in irgendeiner Farbe grün oder sonst was gezeichnet ist. Das ist so der Modus, wo es dann da drüber wird sinnvoll, darunter ist für die ambitionierte Fotografie eher nicht brauchbar. Und da FD0 gerade seine Kamera in der Hand hat, genau, und da schon ganz gebannt drauf starrt, würde ich sagen, kann er einfach mal der Reihe nach durchgehen, was er denn da so sieht und was sich dahinter verbirgt, oder?
Also ich habe jetzt hier eine Nikon D90 stehen. Die hat auf der linken Seite so einen Programmwähler. Da ist das Lieblingsprogramm der Anfänger ist das Autoprogramm, wo die Kamera alles selber macht, das auch wirklich grün gekennzeichnet. Darunter sind ein paar Motivprogramme, die man mit so einem, also das ist ein Drehregler, da kann man das halt einstellen. Das ist irgendwie so kein Blitz. Porträtfotografie, Landschaftsfotografie, Makro- und Sportfotografie. Dann gibt es noch einen Nachtmodus. Das sind alles so, da kann ich mir, sind so kleine Piktogramme drauf, da kann ich mir so ungefähr herleiten, was die Kamera denn, also was ich fotografieren möchte, stelle ich da ein, dann versucht die Kamera möglichst intelligent alles so einzustellen, wie es sein soll. Aber eigentlich dann wird es sehr viel spannender, denn danach kommen die halbautomatischen Programme. Nämlich ein großes A für Aperture, für Blendenvorwahl. Ich stelle also die Größe der Blende, also die Größe der Öffnung in meinem Objektiv ein und die Kamera versucht, den Rest selber zu machen.
Über die Belichtung.
Über die Belichtung, über den ISO-Wert, wie auch immer man das...
Auch noch Auto-ISO, sollte genau, man auch noch mal gleich drauf eingehen. Das ist auch so ein Unding der neueren Kameras, wie ich finde. Die können einem die Bilder ganz schön versauen.
Das ist richtig, aber wobei ich nutze das Auto-ISO sehr stark. Also können wir gleich aber nochmal zukommen. Was es dann noch gibt, ist ein S für Shutter. Da gebe ich die Verschlusszeit meines, also die Belichtungszeit direkt vor, zum Beispiel eine Hundertstel Sekunde. Den Rest, also Blende und ISO und so, versucht die Kamera möglichst intelligent zu machen. Dann gibt es noch den vollmanuellen Modus, wo ich alles selber einstelle, also Blende, ISO, Belichtungszeit und so weiter.
Jetzt mit M abgekürzt.
Das ist mit M manuell. Für Manual, genau. Und es gibt noch einen P-Modus, da weiß ich die Abkürzung für Nikon jetzt zum Beispiel nicht, aber das ist so... Ich kann ein Bild auf mehrere Weisen belichten, zum Beispiel entweder ich mache die Blende sehr weit offen und also eine sehr große Öffnung, es kommt sehr viel Licht rein und ich mache eine kurze Belichtungszeit oder andersrum, ich mache die Blende ganz zu, ein ganz kleines Loch und anschließend belichte ich einfach mal für 3 Sekunden nachts oder so. Und dieser P-Modus ermöglicht es mir, dass die Kamera die Belichtung so steuert, dass das Bild optimal ausgeleuchtet ist. Ich kann mir aber aus mehreren Presets was aussuchen. Das heißt, die Kamera schlägt mir diese Belichtungszeit zu dieser Blende vor, dann kann ich weiterdrehen und das ist dann immer unterschiedlich. Wenn ich eine Nachtfotografie machen will, dann will ich ja, oder wenn ich überhaupt jemanden fotografieren will, der jetzt gerade Sport betreibt, will ich eine möglichst kurze Verschlusszeit haben, damit ich auch sehe, wie jetzt beim Weitsprung der Sand spritzt und nicht Streifen da drin habe. Und wenn gegen andererseits, wenn ich so einen Wasserfall fotografiere, möchte ich vielleicht gerade erreichen, dass das Wasser nicht einzelne Tröpfchen zu sehen sind, sondern so einen schönen Fluss hat, dann möchte ich dann vielleicht 3, 4, 5 Sekunden belichten, je nachdem.
Also beim P-Modus wird sozusagen, kann man irgendwas einstellen und die anderen Sachen werden irgendwie ausgeglichen. Das ist so eine Art Halbautomatik.
Ja, naja, also man kann sich halt eben, die Kamera sagt, ich muss für eine korrekte Belichtung so und so viel Licht bekommen. Das kann ich entweder haben, indem ich die Blende weit aufmache und dann kurze Verschlusszeit, also nur ganz kurz aufmache, weil dann sehr viel Licht reinkommt. Oder ich habe eine sehr kurze Belichtungszeit und dafür, also ich habe eine lange Belichtungszeit, dafür muss ich die Blende aber sehr weit zumachen, damit nicht zu viel Licht reinkommt, das Bild überbelichtet ist. Und die Kamera schlägt mir dann halt verschiedene Dinge vor und ich kann mir aus dann 5 oder 10 Presets, die möglich sind für eine korrekte Belichtung in der aktuellen Lichtsituation, kann ich mir dann eins aussuchen. Mhm. Und ich bin letztens in den USA gewesen und habe auch im Hackerspace Noisebridge fotografiert und da war jemand, der sich auch mit Fotografie beschäftigt und der meinte dann, ich habe einen Blitz benutzt und er meinte dann so, wieder so ein Green Bracket Photographer. Und er meinte dann halt Leute, die ausschließlich mit diesem grünen Automodus fotografieren. Und ich hab manuell eingestellt gehabt. Ja, was wir dann weiter haben, die meisten digitalen Kameras haben auf der Rückseite ein Display. Das kennt man schon von diesen Point-and-Shoot-Kameras, wo man halt nur über das Display den Bildausschnitt wählen kann. Die meisten Spiegelreflex-Digitalkameras, von denen wir jetzt hauptsächlich reden und die wir, glaube ich, alle verwenden, das sind Sucherkameras, das heißt, im Normalfall ist der Strahlengang, also vorne fällt das Licht durchs Objektiv rein, wird von einem Spiegel nach oben abgelenkt, wird von einem weiteren Spiegel wieder nach hinten abgelenkt und kommt über dem Display in einem Sucher raus. Das ist eigentlich das Klassische und beim Beim Auslösen wird der Spiegel hochgeklappt und das Licht fällt direkt auf den Sensor. Und was man dann halt hinten dann hat, ist das Display, was dann meistens standardmäßig zumindest nach dem Foto das Bild nochmal anzeigt. Man hat da noch verschiedene Knöpfe nebendran, um den Bildausschnitt größer oder kleiner zu machen oder um das Bild in das Bild reinzuzoomen, wenn es erstmal gemacht ist, oder um Bilder zu betrachten oder Einstellungen vorzunehmen. Und dann gibt es noch eine Löschtaste, jetzt zum Beispiel hier zumindest. Und auf der rechten Seite, bei den meisten Kameras, die ja für Rechtshänder in der Regel gedacht sind, was übrigens auch so eine Linkshänder, gibt es eigentlich Linkshänder-Kameras?
Puh.
Ich habe noch nie eine gesehen.
Okay, wahrscheinlich so Spezialanfertigung, Junge. Also wenn man genügend Geld hat, macht einem wahrscheinlich auch jemand eine Linkshänderkamera.
Ja, oder die, ja. Also jedenfalls auf der rechten Seite ist dann meistens der Auslöser. Der wird betätigt mit dem rechten Zeigefinger. Dann gibt es am Auslöser dran, der Auslöser selber ist normalerweise zweistufig, wenn man das schon mal, also die meisten von den Shoot-Kameras haben das auch, dass man so halb durchdrückt, dann stellt es scharf und wenn man damit zufrieden ist, dann drückt man weiter durch und dann wird das Bild ausgelöst.
Oft piept es dabei auch noch, das ist manchmal ganz angenehm.
Ja, in der Kirche oder so ist es eher nervig.
Ja, genau. Ist ein bisschen sozusagen Geschmackssache auch vielleicht und auf situationsabhängig, aber manchmal, also auch gerade für den Anfänger ist es, glaube ich, ganz gut, das Piepsen vielleicht noch anzustellen, dann hörst du halt sozusagen, okay, das hat jetzt tatsächlich auch scharf gestellt. Wenn man ein bisschen Übung hat, dann merkt man natürlich auch sozusagen, wann das fertig ist.
Beruhigungston.
Genau. Ja, wobei, also bei meiner Kamera ist es zumindest so, also ich fange an mittlerweile jetzt nach 4 Monaten oder so Kameras anhand des Spiegelklapp- und Shuttergeräusches auseinanderhalten zu können. und dieser Piepston ist sehr viel leiser als mein Shutter. Also wenn man das mal hier, ich stelle mal scharf, dann sieht man, hört man da, na, jetzt will es nicht scharf stellen. Jetzt hat es gepiepst und wenn ich hier drauf drücke, dann hört man ein sehr deutliches Shuttergeräusch.
Ja.
Was meine Kamera jetzt noch hat, ist neben dem Shutter, ist also der Ein-Ausschalter ist auch meistens am Auslöser noch dran befestigt. Das ist je nach, also Canon, Nikon hat das je nachdem mit Zeigefinger oder Daumenbedienung. Was ich noch habe, ist oben ein Display, was mir die wichtigsten Kameradaten nochmal anzeigt. Ist so ein kleines LCD, was auch hintergrundbeleuchtet sein kann. Ich habe oben noch verschiedene weitere Knöpfe und das Wichtigste sind eigentlich noch so Drehregler, die unter bzw. hinter mit dem Daumen zu bedienen sind. Wo ich im voll manuellen Modus Blend- und Belichtungszeit einzeln einstellen kann. Das sind so die wichtigsten, glaube ich, gewesen.
Genau, also ich weiß, bei Canon gibt es da noch ein paar Knöpfe neben den Rädchen, womit man zum Beispiel das Feld wählen kann, das Autofokusfeld wählen kann. Also entweder sagt man der Kamera, guck mal bei allen Autofokusfeldern, wo du denn jetzt meinst, dass du da Kontraste finden würdest, also Phasenkontraste. Da können wir auch noch später zu kommen, wie so eine Kamera scharf stellt. Man kann halt manuell auswählen, welches Feld man haben will, welches Messfeld die Kamera benutzen soll, um jetzt auf diesen Punkt scharf zu stellen. Dann gibt es meistens noch einen Knopf, wo man neben der normalen, also standardmäßig hat man auf einem dieser Räder ja, wenn man im P-Modus ist, so eine Belichtungskorrektur. Man kann mit einem zusätzlichen Knopf umschalten und kann die Blitzkorrektur auswählen. Das heißt, wenn man einen Systemblitz auf der Kamera hat, dann kann man der Kamera sagen, dass sie dem Blitz sagen soll, sie soll mal zum Beispiel eine Stufe, also eine Blendenstufe weniger blitzen oder mehr blitzen. Das braucht man hin und wieder mal, wenn die Kamera denn doch meint, dass sie jetzt irgendwie viel mehr Licht in das Bild bringen müsste, weil sie zum Beispiel denkt, sie müsste den kompletten Hintergrund noch ausleuchten. Hm. Man will aber eigentlich nur die eine Person im Vordergrund hell machen und man hat jetzt nicht Lust auf den vollmanuellen Betrieb, sondern weiß halt jetzt, man sieht auf dem Bild, oh, Vordergrund, die Person ist ein bisschen hell, das war der Blitz, naja, dann machen wir halt mal eine Blendenstufe weniger Blitz. Ja,
vielleicht willst du das Wort Blendenstufe nochmal erklären, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was man sich schnell angewöhnt, das Wort Blendenstufe oder für alle so
Verhältnis von
Licht oder Blitz und so weiter.
Dann sind wir auch schon bei der ISO, also
ja.
Sascha, Blendenstufe.
Ja, also es gibt verschiedene Blendenstufen, wie wir eben schon öfters gehört haben. Das hängt auch wieder von den Zahlen zusammen mit der Lichtstärke. Ich wusste auch mal auswendig, wie die sich errechnen. Es ist irgendwie ein Abwechseln von Verdoppelung und irgendwie, also das, ich glaube, eine über die andere Blendenstufe verdoppelt sich immer und dazwischen liegt immer, ich müsste nachgucken, vielleicht überbrückt mal gerade jemand dieses Loch und in der Zeit suche ich mal die genaue technische Definition raus.
Kein Problem, ich kann hier einfach mal durchblättern. Ich habe jetzt da das 50mm Objektiv auf der Kamera und es bietet mir an, Blendenzahl 1.4, was bedeutet das Objektiv, die Blende da drin ist komplett geöffnet. Und dann geht es weiter mit 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.8 und so weiter. Und diese Stufen sind, also je weiter man nach hinten blättert, desto weiter geht es auseinander. Also bei zwischen F8 und F9 liegt zum Beispiel nichts. Also ich schalte direkt von F8 auf F9 auf F10 und so weiter und dann von F11 auf F13 und diese Skala ist nicht linear. So, jetzt hat Sascha es rausgesucht.
Genau, also die, zum Beispiel, wenn man anfängt mit Blende 1,4, das ist jetzt so bei den Standardobjektiven so die, das ist das Größte, was es so an Blende gibt, jetzt abgesehen von irgendwelchen Sondersachen mit irgendwie 0, irgendwas oder halt irgendwie mit 1,0, fängt es halt mit 1,4 an, dann als nächstes kommt Blende 2. Und jetzt kommt das, was ich eben schon sagte. Dann verdoppelt sich die vorherige Zahl. Dann wird nämlich aus 1,4 2,8. Dann wird aus der 2 eine 4. Und so setzt sich das immer weiter fort. Danach kommt Blende 5,6, Blende 8, Blende 11, 16, 22, 32. Und so geht's. Ich glaube, da hört es dann auch irgendwann 22 auf.
22 ist, glaube ich,
bei den sinnvollen Blendengrößen. Das ist quasi immer die Blendenstufe, von einer Blendenstufe zur nächsten, da verdoppelt sich bzw. halbiert sich die Lichtmenge, die auf den, ja, die ins Objektiv eintreten kann, bzw. auf den Chip kommt nachher.
Genau, was auch so ein Grund ist, kommen wir vielleicht nachher noch zu bei Blitzen, sieht das dann halt so aus, dass ich sagen kann, ich hätte da gerne mal einmal voll Power, das Maximale, was aus dem Blitz so rauskommt, und dann kann ich das eben immer halbieren, dann kann ich sagen, na gut, ich hätte mal halb, ein Viertel, ein Achtel und so weiter. Das sind nämlich auch genau das gleiche wie die Blendenstufen, indem ich einfach sage, ich hätte jetzt gerne mal halbes Licht und dann hätte ich Viertellicht. Das halbiert sich jeweils.
Beziehungsweise von einer zur übernächsten ist dann halt ein verviertelt. Mhm. Also hat man dann ein Viertel nur noch des Lichtes. Wenn man jetzt zum Beispiel von Blende 8 auf Blende 16 gehen würde, dann hätte man nur noch Viertel so viel Licht auf dem Foto nachher.
Wobei man sich als Anfänger da eigentlich keine Sorgen drum machen muss. Also ich gehe da recht intuitiv ran und probiere einfach aus, was so geht, und habe jetzt gelernt, dass man, wenn man Porträts fotografiert, nicht unbedingt, also da sollte man nicht unbedingt auf Blende 1,4 fotografieren, weil dann hat man mit der Schärfentiefe eventuell Probleme, womit wir dann ein bisschen beim nächsten Stichwort wären, aber ja, vielleicht.
Das Thema hat man zu Blende überhaupt noch nicht, ja.
Okay, ja, aber das sollten wir vielleicht ISO vorher.
Ja, machen. ISO vielleicht vorher, weil das ja auch was mit Helligkeit unter Umständen also zu tun hat.
ISO war ursprünglich früher die chemische Lichtempfindlichkeit des Films. Da gab es dann irgendwie ISO 100, glaube ich, war Standard. Und dann gab es dann so für ganz schlecht beleuchtete Bereiche, gab es dann, glaube ich, auch Filme bis ISO 400 oder so. Genau, das war ja vor meiner Zeit. Heutzutage meint es
ich
einfach...
Ich habe noch so ein paar in der Schublade liegen. Verfallsdatum 1995.
Ah, okay. Ja, das ist ja das Schöne an Sensoren, dass sie nicht so schnell verfallen. Genau. Und heutzutage meint es einfach, mit welcher Auflösung oder bezüglich welcher, also wie empfindlich die lichtempfindlichen Zellen auf dem Sensor sind. Und man kann sich, also ich als irgendwie jemand, der mit Elektronik bastelt, stellt sich das so ein bisschen vor wie so ein Analog-Digital-Wandler. Der hat immer eine Referenzspannung, beispielsweise 5 Volt, und ich kann dann halt messen, wie ist denn meine Spannung, die ich messe, relativ zu den 5 Volt. Ist das irgendwie die Hälfte, also 2,5 Volt, oder 2 Fünftel, also 2 Volt? Und wenn ich da jetzt Spannungen messen möchte, die zwischen 100 Millivolt und 200 Millivolt sind, dann ist meine Referenzspannung 5 Volt vielleicht schlecht geeignet, weil mein Analog-Digital-Wandler nur 256 Stufen kann. Und dann bekomme ich das dann hin, dass ich nur in den unteren paar Stufen mich befinde. Und dann ist es irgendwie sinnvoller, die Referenzspannung auf beispielsweise 1 Volt zu setzen, und kann dann zwischen 100 und 200 Millivolt sehr genau messen. Und das ist ungefähr das, was auf dem Sensor auch passiert. Also wenn ich das ISO jetzt bei meiner Kamera zum Beispiel, die hat einen Sensor, der ist standardmäßig, die native Auflösung ist irgendwie ISO 200. Damit kann ich bei Sonnenlicht wunderbar fotografieren. Sobald es irgendwie dunkler wird, wird das sehr schwierig, weil selbst bei längerer Belichtungszeit reicht das Licht nicht aus, um den Sensor, um dem Sensor sinnvolle Daten zu entlocken. Dann kann ich das hochdrehen bis auf ISO 3200, glaube ich, geht das hier. Dann ist das Ganze sehr empfindlich. Das Problem ist, dass es auch sehr empfindlich ist für Rauschen. Gab es das in der analogen Fotografie auch schon so?
Das gab es genauso. Ja. Das war dann aber die Körnung.
Genau.
Es waren Chrompartikel auf dem Fotomaterial bei den ganz hoch ISO-haltigen Filmen. Schinken guckt das gerade offensichtlich nach. aber das waren dann sehr, sehr große Partikel, die dann halt chemisch schnell auf Belichtung reagierten. Und deswegen war natürlich das Bild auch wesentlich körniger und größer von der Struktur her. Und die Auflösung dadurch natürlich auch geringer. Und die Auflösung wird natürlich bei den Digitalkameras heute, die wird nicht geringer. Aber dadurch, dass der Chip bei hohen ISO-Zahlen eine höhere Vorspannung hat, wie du schon sagtest, und mehrfach teilweise auch gelesen wird, mehrfach abgesampelt wird und die Daten nachher aggregiert werden, wird das Rauschen natürlich auch wesentlich höher. Da spielt auch die Temperatur noch eine große Rolle, welche Temperatur dieser Chip gerade hat, der in der Kamera drin ist. Also es ist durchaus möglich, bei hohen ISO-Stufen in der Nacht, so gerade bei Sternenaufnahmen hat man das ja schon mal, wenn die Kamera einfach mal so in kaltem Wetter, so ich sag mal so 5, 6, 7 Grad draußen, wenn man die einfach dann mal so eine Stunde schon mal vorher rauslegt, dann ist das Rauschen wesentlich geringer, als wenn man jetzt irgendwo drinnen bei 30 Grad Raumtemperatur ein Hoch-ISO-Bild macht. Also da gibt es doch schon mal massive Unterschiede. Und die wirklich guten aktuellen Kameras haben da auch sehr, sehr gute Bildchips, die wirklich das Rauschen sehr gut rausrechnen können. Bestes Beispiel, was ich jetzt kenne, ist zum Beispiel die 5D von Canon, die Mark II. Die es gibt, die hat eine ISO-Erweiterung bis ISO 25600 und damit kann man wirklich, das ist fast Nachtsichtgerät, also damit kann man in stockdunklem, wenn dann das menschliche Auge kaum noch was erkennen kann, so nur so schemenhaft, da kann man noch ohne Probleme mit Belichtungszeiten von weit unter einer Sekunde, also das kann man noch mit der Hand halten, kann man Bilder machen, wo man wirklich dann irgendwie die Straße und noch irgendwie die Leute sehen kann und sehen kann, ob der jetzt lacht oder nicht oder solche Sachen. Also es ist schon Wahnsinn, was da die Chips und die Kameras mittlerweile können und was da auch noch für gute Bilder bei rauskommen. Aber vom Prinzip ist natürlich, wenn man rauschfreiere Bilder haben möchte, immer niedrigere ISO-Zahl immer zu bevorzugen.
Du hattest vorhin gesagt, dass man sich da irgendwie was verderben kann, wenn man Auto-ISO nutzt. So, kannst du das mal erläutern?
Ja, also angenommen, man möchte jetzt irgendwie draußen Fotos machen im Dunkeln oder auf einer Party oder so und hat die Kamera auf Auto-ISO stehen und aus irgendeinem Grund hat man jetzt nicht genügend Licht, was in die Kamera einfällt. Man möchte aber unbedingt eine bestimmte Blende haben, zum Beispiel Blende 5,6 oder irgendwie sowas, um halt eine gewisse Tiefenschärfe zu haben, wo wir gleich noch wieder drauf kommen. Das heißt also, der Bereich, der scharf ist, da möchte man jetzt einen bestimmten Bereich haben. Praktisches Beispiel ist zum Beispiel immer sowas im Bereich der Partyfotografie. Irgendwie 4, 5 Leute stehen im Halbkreis vor einem und man möchte die fotografieren. Meistens ist ja doch recht schummriges Licht. Und man möchte natürlich der in der Mitte steht, also der ist ja am weitesten entfernt von einem, der soll scharf sein. Und die beiden, die außen stehen, die dann bei diesem Halbkreis am nächsten sind, die möchte man halt auch noch scharf auf dem Foto haben. Dann muss man halt eine entsprechende Tiefenschärfe haben, eine entsprechend hohe Blendenzahl.
Bedeutet kleine Blendenöffnung, also wenig Lichteinfall.
Genau, also quasi dadurch hat man wenig Lichteinfall. Wenn man da jetzt einfach darauf vertraut, dass die Kamera dann die ISO-Zahl hochdreht und man vielleicht mit der Belichtungszeit jetzt auch nicht irgendwie so gerade im guten Bereich ist, dann bekommt man zwar ein Foto, es ist aber total verrauscht. Und da will ich lieber, gerade bei so kleinen Bildschirmen auf der Kamera sieht man das nicht so sehr, ob das Bild jetzt so stark rauscht oder nicht. Da will ich lieber haben, dass ich weiß, welche ISO-Zahl ich eingestellt habe, ungefähr die Kamera kenne, was sie für Bilder macht und in welchem Bereich sie gute Bilder macht, was jetzt die Kombination von der Blende und der Belichtungszeit angeht. Und dann will ich lieber, dass die Kamera mir dann in dem Fall ein Bild macht, was einfach zu dunkel ist. Und ich sehe so, oh, zu dunkel, das gibt so nichts, da müssen wir mal irgendwie doch nochmal drüber nachdenken, welche Parameter wir jetzt verändern. Entweder stellt man die Leute dann gerade auf in einer Reihe oder aber erhöht die Belichtungszeit, dann muss man ihnen halt sagen, sie sollen doch nochmal ein bisschen länger stillstehen bleiben, um jetzt ein schönes Bild zu bekommen. Im Zweifelsfall kann man den Blitz ein bisschen stärker einstellen, dass er die Leute im Vordergrund einfriert. All solche Sachen, aber ich möchte eigentlich fast nie, dass die Kamera dann die ISO-Zahl hochdreht, um es dann doch noch irgendwie hell zu bekommen. Und im Zweifelsfall sehe ich es auf dem Display nicht und ärgere mich nachher, wenn ich zu Hause bin, irgendwie schwarz darüber, dass da jetzt nur so ein Mega-Rauschen im Bild ist und ich da irgendwie mit irgendwelchen Weichzeichnern und Rauschreduktionsfiltern drüber muss und dann letztendlich das Bild dann nachher doch einfach lösche.
Da ist dann auch wieder die RAW-Entwicklung gut, weil ich in dem JPEG dann führt das meistens Rauschen dazu, dass da farbige Pixel erscheinen. Und wenn ich die RAW-Daten habe, dann kann ich auch mit meinem RAW-Converter nochmal diese Entrauschung nochmal sehr viel besser machen, wenn ich es denn machen muss. Und ich nutze diese ISO-Automatik in gewissen Grenzen eigentlich ganz gerne, besonders in Situationen, in denen ich weder blitzen kann, noch in der Lage bin, den Leuten zu sagen, wo sie sich hinstellen sollen. Also ein klassisches Beispiel ist so in der Kirche, eine Trauung oder sowas, wenn man da, manchen Kirchen haben die das nicht so gerne, wenn man einen Blitz dann groß aufbaut oder dann 5 Blitze auch noch aufbaut. Und da ist es mir dann lieber, dass die Kamera, also in gewissen Grenzen, ich habe das eingestellt von ISO 200 bis ISO 1600, das ist so gerade noch benutzbar an meiner Kamera, da ist es mir lieber, dass die Kamera das ISO ein bisschen höher dreht und ich habe dann ein Bild vom entscheidenden Moment, als wenn ich dann, als wenn die Kamera dann sagt, hier, das ist zu dunkel oder es gibt dann kein Bild vom entscheidenden Moment.
Ja.
Zur Not kann man mit der Nachbearbeitung auch nochmal so eine Blendenstufe im RAW rausholen, mit aufhellen. Das heißt, schon beim Aufnehmen eine Blendenstufe runter oder eine halbe und nochmal den Rest wieder hochziehen. Zwar holt man damit das Rauschen auch wieder hoch, aber man hat eine deutlich bessere Belichtungszeit beim Foto aufnehmen.
Da nutze ich ganz gerne eigentlich eine Funktion, die die besseren Kameras haben, nennt sich Bracketing. Was bedeutet, dass die Kamera zunächst beim ersten Auslösen ein ganz normales Bild macht, so wie die Kamera glaubt, dass die Belichtung richtig ist und anschließend noch zwei weitere Bilder macht, also wenn ich nochmal auf den Auslöser drücke und das nächste Bild ist dann um eine Blendenstufe unterbelichtet und das nächste Bild ist um eine Blendenstufe überbelichtet. Und das geht speziell, wenn man irgendwelche Sachen fotografiert, wo man dran vorbeiläuft und dann halt einfach dreimal drauf drückt statt nur einmal. Das ist eigentlich sehr stressfrei möglich immer.
Ja, im Zweifelsfall hat man dann da irgendwie mindestens ein Bild, was schon mal so per se ganz gut aussieht. Und wenn das dann auch noch RAW ist, dann kann man da dann das Optimum rausholen.
Ja, oder halt, dass wenn Leute sich bewegen, dann hat man manchmal dann das normal belichtete Bild halt, da sind die Leute gerade in der Bewegungsunschärfe erstarrt und halt nicht scharf. Und dann nimmt man doch lieber das unterbelichtete Bild, weil die Verschlusszeit da, also die Belichtungszeit ein wenig, also weniger Belichtungszeit ist und die Leute da scharf und in der Bewegung eingefroren sind.
Ja, und wenn sich überhaupt nichts bewegt, dann hat man auch sogar drei, die man übereinander legen kann. Das wäre dann auch noch eine Möglichkeit.
Ja, da haben wir das Stichwort HDR-Fotografie, das kommt später noch.
Ja, es kommt noch, genau. Ja, es kommen noch so viele Dinge. So, also haben wir die Kamera soweit abgeschlossen? Oder gibt's da
so,
noch?
So einen Knopf, glaube ich, den wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, ist, den ich sehr wichtig finde, ist der Histogrammknopf, sozusagen, wenn ich mir das Bild anschaue. Ja, sozusagen, ich mache das Foto und woher weiß ich denn dann, ob das auch richtig belichtet ist? Ich meine, ich kann das mir da angucken, das Display ist meistens relativ klein. Da gibt es sozusagen dann den Trick, dass man da typischerweise so einen Knopf hat, wo man draufdrücken kann, dann wird ein Histogramm eingeblendet. Ein Histogramm ist quasi sozusagen ein Helligkeitsdiagramm der Helligkeitsverteilung. Das heißt, man sieht dann sozusagen, wie viel Anteil schwarz habe ich denn, wie viel Anteil weiß und dazwischen eben so ein Diagramm, wo so eine Kurve drauf ist quasi oder eben, wie gesagt, eine Dichteverteilung. Und da kann man dann eben, dann gibt es meistens noch die Funktion sozusagen, dass alles, was irgendwie die Kamera als schwarz erkannt hat, sozusagen, was einfach keinerlei Struktur mehr hat, blinkt und alles, was irgendwie weiß ist, also 255, 255, 255, wenn wir mal wieder in den 8-Bit sind, dann blinkt, dann kann ich zumindest erkennen, okay, das sind die Bereiche, die keine Struktur mehr haben und typischerweise, wenn ich Glück habe, blinkt genau gar nichts. Wenn das ist, was ich will, dann habe ich überall noch ein bisschen Struktur. Wenn ich Schatten habe oder sowas, will ich das ja vielleicht noch sozusagen nicht, dass das einfach ein schwarzer Fleck ist, sondern dass ich da noch irgendwelche Sachen drin auch drin erkennen kann oder umgekehrt irgendwie an der weißen Wand, wie Sascha vorhin schon sagte, sowas wie vielleicht noch die Rauffasertapete erkennen kann. Und nicht, dass das einfach alles weiß ist. Das ist so ein Ding, da sollte man sich sozusagen auch als Anfänger mal dran gewöhnen, die Histogrammtaste zu bedienen und dann auch zu erkennen, relativ schnell, passt das oder passt das nicht. Ja.
Also die Histogrammtaste habe ich bei der Studiofotografie besonders kennengelernt, weil man da, wenn man vor weißem Hintergrund fotografiert, man nie so genau abschätzen kann, zumindest nicht am Display, ob das Bild nun überbelichtet oder unterbelichtet ist. Und dann sehen zu können anhand der, also wenn man zum Beispiel einen weißen Hintergrund hat oder haben möchte, dann anhand des Histogramms sehen zu können, wie viel Platz man noch nach oben hat, wenn es jetzt zum Beispiel etwas zu dunkel belichtet wurde. Da kann man ganz gut dran sehen, wie viel man denn noch das heller machen könnte, um zum Beispiel dunkle Bereiche noch besser zu betonen. Das ist ein ganz guter Überblick, um zu gucken, dass man auch den gesamten Bitbereich oder den Bitbereich, den der Chip kann, dass man den auch sinnvoll ausnutzt.
Das ist auch so ein Ding, was man vielleicht auch wissen muss, um sich darüber Gedanken zu machen. Der rechtere Teil, sozusagen der hellere Teil, ist nämlich auch besser aufgelöst als der dunklere typischerweise. Das heißt, ich will möglichst weit rechts ran, ich will aber halt meistens dann auch nicht, dass irgendwas wirklich überbelichtet ist, dass ich dann viel weiß habe. Aber es ist halt sinnvoll sozusagen, das dann doch so weit es geht nach rechts zu verschieben.
Also links sind quasi die Bildbereiche, auf der X-Achse ist quasi von links nach rechts dunkel bis hell. Also kein Bit verwendet, bis alle Bits verwendet vom Sensor. Und die Höhe des entsprechenden, also von dem Diagramm, die zeigt die Intensität, die Menge der entsprechenden Intensität über die X-Achse an. Mhm. Es gibt dann auch noch Kameras, die dann das Histogramm splitten in Graukanal und RGB. Da kann man dann noch jeweils dann die Helligkeitsverteilung über die Farben sehen. Wobei ich das persönlich nicht für, also ich brauche es eigentlich nie. Also mir reicht völlig, wenn ich da das normale Grau-Histogramm habe oder das Weiß-Histogramm, um halt wirklich sehen zu können, ist mein Bild jetzt irgendwie stark überbelichtet. Das sieht man daran, wenn dann irgendwie am rechten Bildrand von dem Histogramm dann irgendwie so irgendwelche Spikes hängen oder das da massiv ansteigt, dann weiß man halt, oh, da sind nicht mehr viele Bits übrig, da habe ich im Zweifelsfall überbelichtet, was durchaus manchmal auch sinnvoll, also auch gewollt ist, wenn man entsprechende Fotografiestile macht, zum Beispiel High-Key, da will man da zum Beispiel den Hintergrund überbelichtet haben und auch Teile des Vordergrunds überbelichtet haben. Andersrum ist natürlich Low-Key-Fotografie, das sind so hauptsächlich Aktfotografien, die halt sehr, sehr dunkel sind und wo der Hintergrund meistens schwarz ist, da will man natürlich dann genau das Gegenteil, aber also ein Blick auf das Histogramm ist gar nicht mal so verkehrt und man kann dadurch relativ viel lernen und auch sehr schnell erkennen, wenn man irgendwie etwas überbelichtet hat.
Zum Histogramm gibt es noch dieses Expose to the Right, um eben zu gucken, dass es im höheren Bereich eben mehr Informationen dann sind, damit man die Belichtung nach oben schiebt. Ich habe da einen Artikel dazu im Pad mal hinzugefügt. Das ist ein wenig ausführlicher beschrieben mit Bildern. Sollte man sich mal angucken.
Ja, ist immer ganz gut, wenn man so Bilder sehen kann, weil man dann, das klingt jetzt hier so ein bisschen alles theoretisch und links und rechts und, ne? Aber wenn man sich das dann ansieht auf so einem Bild, erkennt man sofort, worum es geht. Deshalb ist es ganz gut, wenn wir das da verlinken. Hier im Chat wird noch nach AFL, AELFEL gefragt.
Ich glaube, das war nicht so ganz ernst gemeint. Das ist dann, glaube ich, eher, also, das sind natürlich Tasten, die auf so einer typischen Kamera drauf sind. Die würde ich jetzt aber mal weglassen, weil die dann schon eher sehr, sehr speziell sind. Die benutze ich auch so immer mal. Einmal im Jahr.
Kommen wir doch mal lieber zu den Grundlagen der Optik.
Genau. Ja,
eine Taste wurde aber noch erwähnt im Chat, die Upland-Taste, die finde ich auch noch für ziemlich wichtig. Das habe ich auch gerade an deiner Kamera geguckt, ob die sowas hat. Ja. Also es ist vor allem, wenn man die Blende nicht ganz offen hat, weil normalerweise, wenn man durch den Sucher guckt, ist die Blende immer komplett offen. Aber man will ja vielleicht mal schauen, dass man eine andere Tiefenschärfe hinbekommt. Also möchte man vielleicht vorher wissen, wie schaut es denn aus, bevor man den Auslöser drückt. Dadurch hat man die Möglichkeit, durch die Upland-Taste die Lamellen zu schließen auf den Wert, den man eingestellt hat. Dann wird natürlich das Bild dunkler, aber man sieht auch die Schärfentiefe, wie sie sich ändert.
Finde ich persönlich nicht so wichtig. Also also ich weiß von meinem Vater beispielsweise, der Analog-Spiegelreflex fotografiert hat, dass das damals die einzige Möglichkeit war, eine Vorschau zu bekommen, wie das Bild vermutlich wirken wird mit der eingestellten Blende. Ich mache lieber einfach ein Foto und gucke dann, wie es ausgesehen hat.
Geht mir ähnlich. Also ich habe auch eine Upland-Taste an der Kamera und benutze die relativ selten. Also das ist wirklich, ja, eben sozusagen, das ist ja auch der Vorteil von digital. Da haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Nee, mach einfach klicken. Kann man einfach immer ausprobieren. Ja? Ist einfach sowas wie, kostet quasi kein Geld, das bisschen Strom für irgendwie für das Bild ist quasi geschenkt. Und der Speicherplatz löschen kann man es immer noch. Das heißt, immer mal ausprobieren und ist auch so eine typische, sagen wir mal, vielleicht für Leute, die aus der analogen Fotografie kommen, irgendwie muss man sich auch erstmal dran gewöhnen zu sagen, na gut, man kann das alles auch erstmal ausprobieren oder gerade für den Anfänger halt einfach auch mal sagen, na gut, man macht mal ein Bild mit einem Objekt drauf und macht mal alle Blendenstufen durch und schaut sich den Effekt an und sieht halt dann mal, okay, wie das so aussieht.
Was da für Anfänger immer noch, also was ich sehr wichtig fand, was ich am Anfang nicht hatte, Grundzubehör ist immer 2 Speicherkarten, 2 Akkus, wenn es geht, Original-Akkus, weil so Nachbau-Akkus habe ich zumindest schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Also ich habe ein Original, einen Nachbau-Akku und würde sogar sagen, naja, also die Original-Akkus halten eigentlich normalerweise so lange, dass ich da noch nie Probleme mit hatte. Also ich habe mir sehr spät erst einen zweiten Akku gekauft.
Okay, also ich kann mit meiner Kamera auch sehr viele Bilder machen, was also bevor der Akku leer ist, was aber dazu führt, dass ich sehr viele Bilder mache, ohne den Akku aufzuladen und dann immer genau mitten in der Party, in dem ganzen Spaß, dann der Akku leer ist und einen zweiten Akku, das ist empfehlenswert.
Ja. Also man sollte schon immer einen zweiten Akku dabei haben. Das ist wirklich. Also ich meine,
Sprichst du da auch aus Erfahrung?
Ja, ich spreche da auch aus Erfahrung, weil man dann immer im entscheidenden Moment geht es dann irgendwie nicht.
Es sollte auch geladen sein.
Ja, genau.
Auch das noch.
Ja, also es werden schon erhöhte Anforderungen ans Verpeilertum gestellt.
Was ich mir jetzt letztens noch gegönnt habe zu der Kamera ist, bei den meisten Standardkameras, die so im Einsteigerbereich gerade sind, die haben halt einen einzigen Auslöser. Was dazu führt, dass der Auslöser für die rechte Hand nicht so gut zu bedienen ist, wenn man Hochkant fotografieren, also im Standard DIN A4-Blatt-Format Hochkant fotografieren möchte. Und dafür habe ich mir, meine Kamera war im Speziellen so, dass ich die mit der rechten Hand, wenn ich die halte, die war ein bisschen kurz für meine Hand. Und ich habe dann immer sehr verkrampft und habe mir einen Batteriegriff zugelegt, den man unten anschrauben kann, wo dann einfach die Haltefläche erweitert ist. Bei den größeren Kameras ist das alles schon integriert, die sind einfach so groß und der hat jetzt dann hier halt nochmal einen zweiten Auslöser, einmal 90 Grad versetzt zu dem Originalauslöser, dass man auch im Hochkantformat das so bedienen kann. Und die hat das Feature, dass man zwei Akkus direkt in die Kamera reintun kann. Das macht sie halt wahnsinnig viel schwerer, aber naja, zumindest die große Greiffläche finde ich wichtig.
Ja, die ist extrem, extrem toll, gerade weil man die halt unverkrampft auch im Hochkant auslösen kann und das den charmanten Zusatzeffekt hat, dass man, wie du auch schon gesagt hast, zwei Akkus hast. Da komme ich auch bei meinen Kameras so mit, ja, also so 2000 Bilder bekommt man schon damit hin mit einer Akkuladung.
Das macht ihr mich wieder neidisch. Bei mir gibt es leider keinen Batteriegriff, obwohl es eine relativ, ja, so mal damals, ja, schon eher, so mal die höherwertigere Sony war, aber das war, glaube ich,
Ich habe da gerade keinen. Ich habe da etwas länger vor zurückgeschreckt, weil zumindest dieser original Nikon-Griff, den ich jetzt da habe, aber ich habe ihn gebraucht gekauft, das ist auch so ein Ding, das kann man auch ruhig gebraucht kaufen, der ist wahnsinnig teuer. Also 180 Euro neu für so einen ollen Griff ist wahnsinnig viel Geld.
Das stimmt, ja. Gibt es auch bei Canon in noch wesentlich teurer, wenn man denn dann noch mehr Features möchte. Die gibt es dann auch noch mit so Zeitraffer-Auslöser und solchen Sachen, dass man irgendwie so einen Timer einstellen kann im Batteriegriff, der dann die Kamera alle 30 Sekunden für einstellbare Zeit auslöst und solche Sachen. Also da kann man, ich glaube, da kann man beliebig viel Geld rein investieren. Das ist aber ja grundsätzlich das Problem der Fotografie.
Da kommt man wieder in den Selbstbaubereich, weil viele Kameras, das können wir vielleicht noch auf die Liste setzen für nachher, Kameras lassen sich über Infrarot sehr leicht auslösen und zum Teil zumindest für längere Belichtungszeiten als eine Sekunde oder so, kann man da auch per Infrarot vorgeben, wie lange die auslösen oder wie lange die ausgelöst werden sollen. Und da kann man dann das relativ leicht mit einem kleinen Mikrocontroller und einem Arduino oder sowas auslösen.
Oder halt über diesen Bulb-Modus, den manche Kameras haben. Wenn man den einstellt, dann bestimmt man die Belichtungszeit durch die Länge, die man auf den Auslöserknopf drückt. Und da die Kameras, also gerade die Spiegelreflexkameras, eigentlich alle einen Eingang haben, um sie auszulösen, kann man dann da auch ganz einfach irgendwie einen Mikrocontroller dran bauen und damit dann sich Zeitraffer-Belichtungsprogramme oder für Panoramafotografie, wenn man dann noch einen Motor unter die Kamera baut, irgendwie automatische Auslöse und wir machen mal ein Panorama und machen in der Zeit irgendwie eine Stunde Kaffee trinken und danach ist das Panorama fertig. Modus, kann man sich da selbst leicht zusammenbauen.
Finde ich, geht über Infrarot noch sehr viel einfacher, weil die ganzen Eingänge für so externe Kabelauslöser, die sind halt immer unterschiedlich und auch teilweise innerhalb, also Nikon D80, D90 haben halt mal wieder diesen Stecker gewechselt und der ist fürchterlich und nicht zu bekommen und Infrarot ist relativ leicht zu machen.
Stecker sind übrigens alle fürchterlich. Auch der Originalstecker, also ja, der in Anführungszeichen Originalstecker, der sich irgendwie PC-Jack nennt, der so ein komischer Mittelpin mit dem Kranz drum ist, der ist ja hauptsächlich dadurch begründet, dass man damals so ein Auslösekabel hatte, was in Wirklichkeit nichts anderes war wie ein Seilzug, den man in die Kamera schraubte. Und in der Mitte hatte man einen Stift, den man reindrückte. Und dieser machte dann in der Kamera, also in den alten Jahren drückte der in der Kamera halt irgendwie einen Kontakt. In den neueren macht er halt einen Kurzschluss an dieser Buchse. Und das hat sich irgendwie zumindest hat sich das sehr, sehr lange gehalten. Es gibt jetzt, ich glaube, Nikon hat jetzt sogar in ihrem neuesten Blitz haben sie irgendwie ganz darauf verzichtet, was ich überhaupt nicht verstehe. Also es gibt überhaupt keinen Kontakt mehr, außer den Fußkontakt, um den Blitz extern auszulösen. Aber so eigentlich müsste es theoretisch an jeder Kamera irgendwie irgendeinen Eingang geben, um das machen zu können.
Also wie gesagt, meine hat
im Zweifelsfall ist halt ein Non-Standard-Connector, ja.
Meine Kamera hat auch so ein, das sieht etwas aus wie so ein aufgepusteter USB-Slot, so ein Mini-USB-Slot, aber hat halt diesen Standard-PC-Jack-Eingang halt nicht.
Ah, okay, ja.
Aha. Deshalb ist Infrarot immer einfacher, weil es gibt auch fertige Sachen, die man sich da kaufen kann. Die lassen sich das aber, wie in der Fotografie üblich, für so ein bisschen Mikrocontroller mit ein ganz klein bisschen Display, noch weniger Tasten und so einer ganz friemeligen ER-Diode lassen die sich richtig viel Geld bezahlen.
Ja, aber so zum selber basteln ist der Trick, glaube ich, einfach sozusagen so einen Nachbau-Fernauslöser zu kaufen. Also sozusagen für meine gibt es dann halt irgendwie so den Mini-Fernauslöser, den man halt irgendwo in China kaufen kann für irgendwie 10 Euro. Und dann schneidet man den Fernauslöser ab und hat dann zumindest mal den Stecker. Ja, weil das ist wirklich auch alles irgendwie Non-Standard-Zeugs. Und da zum Glück nicht nur bei Sony, sondern beim Rest auch. Da freue ich mich dann immer, dass der Rest auch komische Kabel hat, die kein Mensch kennt.
Ich glaube, Schärfentiefe haben wir noch nicht erklärt.
Ja, mehrmals. Wir können ja jetzt mal mit der Optik weitermachen.
Ja. Ich glaube, da brauchen wir fast ein paar Beispiele dazu, oder?
Ja, vielleicht fangen wir einfach an und Schinken sucht Beispiele raus.
Ja.
Gut, ja, Objektive. Hatten wir eben schon erwähnt, ist das viele Glas vor dem eigentlichen Sensor. Da gibt es verschiedene. In der Regel haben die auch, die neueren zumindest, oder wenn man viel Geld ausgibt, haben die einen Bildstabilisator entweder im Objektiv oder in der Kamera oder beides, was dazu gedacht ist, dass man, wenn man die Kamera aus der freien Hand, also ohne Stativ, feuert, dann mögliches Zittern oder Bewegungsunschärfe, die dadurch kommt, dass der Fotograf nicht ganz sicher steht, ausgleichen sollen. Ich habe einen 18-105 Kit-Objektiv, da ist das drin. Und man sieht, wenn man den Auslöser so halb durchdrückt, dass der scharf stellt und dann mal ein bisschen an der Kamera wackelt, während man durch den Sucher guckt, dass das Bild deutlich stabilisiert wird. Bei Nikon ist es, glaube ich, so, dass das immer im Objektiv ist.
Bei Canon auch.
Bei Sony ist es in der Kamera. Sie haben schon relativ früh das in der Kamera gemacht. Das, ja, ist immer so ein Ding. Ja, das rettet einem vielleicht eine Blendenstufe oder sowas.
Ja, es hat nicht
es
so
ist ganz, es ist ganz nett, sozusagen. Ich verstehe nicht sozusagen, warum man dann da irgendwie Objektive bauen muss, wo das da eingebaut ist, was, glaube ich, irgendwie schon auch irgendwann mal eine Menge Geld kostet. Ich finde das immer so ein bisschen.
Na, die Nikon-Leute sagen halt, also das ist jetzt, ich gebe das einfach mal so weiter, weil ich das nicht nachvollziehen kann, ob das stimmt oder nicht. Die sagen halt, dass es sehr starke Unterschiede gibt und man je nach Objektiv das auch so auf das Objektiv einstellen will, dass es dafür optimal ausbalanciert ist oder sowas.
Muss aber ja auch immer zur Brennweite passen, ja, so eine Entwackelung. Genau. Und bei Canon ist es halt so, die machen halt eine optische Bildstabilisation, indem sie Linsengruppen in Kreiseln aufhängen, die dann einfach durch mechanische Einwirkung auf die Linse genau eine Gegenbewegung machen, die dann quasi genau das, was man mit dem Objektiv wackelt, auch einfach physikalisch in Echtzeit ausgleicht. Das heißt, da muss man nicht irgendwelche Lagesensoren absampeln und irgendwie noch drüber nachdenken, wie man jetzt die Linsen bewegen muss, sondern die hängen halt einfach eine Linsen oder eine Gruppe von Linsen in Kreiseln auf, die dadurch stabilisiert werden und bei Schock auf das Objektiv entsprechend dann das Wackeln, dem Wackeln gegenwirken und das Licht beugen, sodass es auf dem Chip dann wieder stabilisiert ankommt. Und gerade bei meinem großen Objektiv, was ich habe, das 70-200 2,8, das hat auch zwei verschiedene Entwacklungsstufen. Da kann man einmal einmal in alle Richtungen entwackeln. Das heißt, man kann horizontal, vertikal oder quer wackeln. Und in der Entwacklungsstufe Nummer 2 wird nur 90 Grad zur Hauptbewegungsrichtung entwackelt. Das ist ganz nett, wenn man irgendwie fahrende Autos fotografieren möchte. Dann merkt die Kamera, die Hauptbewegungsrichtung ist gerade von links nach rechts oder von rechts nach links oder von schräg oben nach schräg unten. Und dann entwackelt sie bloß das Bild 90 Grad zu dieser Hauptbewegungsachse.
Was ist das halt dann zum Mitziehen gedacht?
Genau, richtig.
Ja, kann mitziehen, genau.
Genau, kannst du schön mitziehen, dann wird dann halt nur horizontal entwackelt. Weil vertikal entwackeln ist dann in dem Fall blöd, wenn die Kamera dann am Anfang die Beschleunigung merkt oder die Linsengruppe die Beschleunigung am Anfang merkt. Und am Ende, wenn man wieder anhält, dann hat man im Zweifelsfall das Bild zweimal oder zumindest das Objekt irgendwie Doppelbild, als Doppelbild da drauf. Und das will man auch nicht unbedingt.
Ja.
Ja, ansonsten hatten wir eben schon erwähnt, dass da im Objektiv meistens zwischen verschiedenen Linsen, sodass es keinen Einfluss hat auf, also da ist eine Blende, meistens eine Lamellenblende eingebaut. Das ist in der Regel so verbaut, dass das den Bildwinkel, also den Bildausschnitt nicht kleiner macht, wenn es geschlossen wird, sondern lediglich Licht abschneidet oder Strahlengänge abschneidet, die dann im Objektiv dann an der Blende hängen bleiben. Und das kann man zum einen dafür nutzen, die Menge an Licht zu begrenzen, die da in das Objektiv einfällt. Zum anderen hat das aber auch einen starken Einfluss darauf, wie tief oder also von der Kamera oder vom Fotografen aus gesehen, wie tief dieser Bereich ist, in dem ein Bildausschnitt, also in dem Objekte wirklich scharf sind. Ich habe die Erfahrung gemacht mit ganz offener Blende, also Blendestufe 1.4 bei meinem 50mm Objektiv. Wenn man da mit Personen fotografiert, ist das sehr schwer, weil dann bei Personenfotografie stellt man immer auf die Augen scharf. Und wenn der Kopf nur leicht geneigt ist oder leicht gedreht ist, dann ist das eine Auge scharf, das andere nicht mehr. Oder die Nasenspitze ist nicht mehr scharf. Oder
genau, wenn man aus Versehen auf die Nasenspitze fokussiert, wenn man dann eben fokussiert hat, dann ist halt die Nase scharf und beide Augen nicht. Das geht dann sehr schnell, ja.
Das macht aber, also das ist auch interessant, sich das mal anzugucken, weil das ganz interessante Effekte auslöst. Also ich habe mal rumgespielt, habe ein Bild von meiner Freundin gemacht, wo dann das Auge von ihr, also sie hat den Kopf leicht gedreht und das Auge, was am weitesten, also das hintere Auge von mir aus gesehen, was am weitesten von der Kamera entfernt ist, darauf habe ich scharf gestellt und das hat einen ganz seltsamen Effekt. Das sieht, wenn man sich das Bild anschaut, dann sieht das so aus, als würde sie nach außen schielen. Und dann habe ich.
Das ist wahrscheinlich auch, weil es einfach ungewöhnlich ist, weil das Typische ist halt sozusagen, wenn man sowas macht, dann stellt man halt immer eigentlich auf das näher liegende Auge
scharf. Genau, das war meine Lesson learned, ja. Ich habe das dann auch beim Fotostammtisch rumgezeigt und haben gesagt, ja klar, dann fokussiere auf das Auge, was zu dir am nächsten ist. dann macht das einen schicken Effekt. Aber eigentlich ursprünglich wollte ich ja beide Augen scharf haben. Und da muss man dann die Blende etwas weiter schließen.
Genau, und riskiert halt damit, dass dann weniger Licht einfällt. Das heißt, man hat dann entsprechend wieder längere Belichtungszeiten oder muss ein höheres ISO wählen oder sowas.
Das ist eh beim Fotografieren so. Man balanciert da so 3 bis 4 Werte so lange rum, bis es am wenigsten schlimm ist.
Also jetzt nochmal Schärfentiefe. Es ist ja jetzt schon angeklungen, was das ist. Vielleicht kann man es nochmal auf den Punkt bringen.
Ja, also bei einer kleinen Blendenöffnung, das heißt einer großen Blendenzahl, ist es so, dass die Tiefenschärfe sehr, sehr hoch ist. Das heißt, Objekte, die ganz nah an der Kamera sind, können scharf sein, sowohl als auch die, die weiter weg liegen. Im extremsten Fall kann man da so bei Blende 22 oder so mit entsprechend langer Belichtungszeit, wenn es denn dunkel draußen ist, dann muss man natürlich, weil weniger Licht reinkommt, die Belichtungszeit höher wählen. Da kann man durchaus so, je nach Brennweite, so einen Schärfebereich von mehreren hundert Metern erhalten. Das heißt also, da ist dann irgendwie der Kugelschreiber, der vor allem auf dem Weg liegt, ist scharf, als auch irgendwie der Zaun, der irgendwie in ein paar hundert Metern Entfernung ist, den kann man auch noch sehr gut sehen und den empfindet man auch noch als scharf. Wohingegen dann bei einer sehr großen Blendenöffnung, einer kleinen Blendenzahl, das Ganze genau sich andersrum verhält. Das heißt, da ist der scharfe Bereich auch abhängig von der Brennweite dann zum Beispiel nur noch wenige Millimeter groß, so wie FD0 eben gerade meinte, dass man dann die Nasenspitze scharf hat. Es geht so weit, wenn man zum Beispiel mit einem 200er Objektiv und einer 2,8er Blende auf die Augenbrauen scharf stellt, dann sind meistens die Augen schon wieder im Unscharfen.
Das ist übrigens unabhängig oder, naja, nicht ganz unabhängig, aber ziemlich unabhängig von dem, was am Objektiv wirklich scharf gestellt ist, was der Autofokus da an Linsengruppen verändert, um irgendetwas scharf zu stellen. Darauf, das definiert eigentlich nur die Mitte dieser schärfentiefen Zone. Das heißt, wenn ich jetzt, ein gutes Beispiel ist immer, man stellt 3 Batterien hochkant auf den Tisch und fokussiert auf die mittlere und verändert dann die Blende, also macht die Blendenöffnung größer oder kleiner und hat dann den Hauptfokus auf der mittleren Batterie und die ist auch auf jeden Fall scharf. Es ist dann nur die Frage, wie viel dahinter und wie viel davor auch noch scharf ist.
Genau, das ist typischerweise also so als Richtwert, stimmt nicht so ganz genau, ist immer sowas wie 1/3 nach vorne, 2/3 nach hinten. War das jetzt richtig rum? Ja.
Ja, doch.
Ja, doch, war
ich
richtig
glaube,
rum,
ja.
Genau.
Bezeichnet man, es gibt auch Objektive, die das grundsätzlich falsch machen oder wo die Messelektronik in der Kamera nicht so genau ist, dann spricht man dann von Backfokus-Problem. Das heißt, dass der Fokus dann hinter dem eigentlich fokussierten Punkt oder hinter dem anvisierten Punkt liegt. Hauptsächlich passiert das bei günstigen Nachbauobjektiven, die nicht hundertprozentig zur Kamera passen. Da kann man Glück haben, dass man ein Objektiv erwischt, was wirklich sehr gut ist. Was von, also diese typischen Nachbauobjektive gibt es irgendwie von Tamron, was gibt's noch?
Sigma.
Sigma, genau.
Das also ist Sigma, so. Sigma-Objektive sind zumindest im Netz in verschiedenen Foren, weiß ich jetzt auch nicht, was das so genau ist, sind halt verschrien für ihre Fokusungenauigkeit, speziell an Canon-Kameras.
Ja.
Vielleicht wisst ihr da Näheres drüber, aber ich habe zumindest das Gerücht gelesen, dass dieser Autofokus-Protokoll, also das Objektiv, redet elektronisch mit der Kamera und teilt der Kamera mit, was es gerade tut. Und zumindest dieses Protokoll bei Canon-Kameras soll soweit nicht veröffentlicht sein. Das heißt, Sigma hat es vermutlich selber reverse-engineert. Und es gibt wohl, habe ich gehört, ein Abkommen mit Nikon, sodass sie zumindest das Nikon-Protokoll die Spezifikation da bekommen haben. Wisst ihr da Näheres drüber?
Also soweit ich weiß, ist auf jeden Fall Canon-Spezifikation nicht offen. Also das heißt, Sigma und Tamron müssen immer dafür basteln. Das machen sie aber doch relativ gut. Bei Nikon soll das offen sein, habe ich gehört.
Die Dokumentation sogar.
Fragt man sich ja schon, wann sie dann irgendwann mal anfangen, DRM in ihre Objektive zu verbauen oder sowas. Das kann nicht mehr lange dauern, denke ich.
Also wir haben ja selbst euer DRM in hier in unserer Camp-Raketen-Batch-Geschichte vielleicht.
Genau. Das ist der neue Trend. Vielleicht für Schärfentiefe nochmal, das ist auch so das typische für die Porträtfotografie, klang ja schon an, sozusagen schön ist es, dass man sozusagen da eine möglichst kleine Blendenzahl wählen kann und dann irgendwie den Hintergrund eben unscharf hat, dann sozusagen für den Betrachter auch, dann ist halt das Gesicht das Interesse und der Hintergrund ist dann irgendwie erstmal wurscht, auch wenn der vielleicht dann irgendwie unruhig ist oder sowas.
Freistellen nennt sich das.
Freistellen, genau. Genau. Das ist so ein Ding und das ist auch das Typische, warum Leute, die vielleicht dann gerne Porträtfotografie machen wollen, überhaupt erstmal zur digitalen Spiegelreflex kommen, weil die Kompaktkameras können das halt alle nicht vernünftig. Ja? Das heißt, da kann man die Blende nicht so weit aufmachen, dass man da den entsprechenden Effekt überhaupt hinkriegt. Das ist so wirklich eine der großen Einschränkungen der Kompaktkameras.
Ja. Vor allem ist Schärfentiefe noch von mehr Faktoren abhängig als nur die Blende. Also auch die Distanz zum Objekt spielt da mit rein. Je weiter man weg vom Objekt ist, umso schärfer, also desto größer ist der Bereich, auf den man scharf stellen kann. Und Sensorgröße und so weiter ist auch ein Faktor, genau. Der natürlich bei Kompaktkameras relativ klein ist.
Genau, das ist auch sozusagen, vorhin klang schon mal an, Vollformat, also sozusagen kein Crop-Faktor. Das sind dann die richtig, richtig teuren Kameras. Da ist halt dann auch nochmal der Vorteil sozusagen, dass man da dann eben entsprechend noch mehr oder sozusagen noch weniger Schärfentiefe hinkriegt, wenn man das will.
Vielleicht sollten wir da auch gleich mal direkt auf den Autofokus eingehen. Von kleinen Point-and-Shoot-Kameras ist man ja gewöhnt, dass die relativ lange brauchen, bis sie irgendetwas scharf gestellt haben und dann immer genau das scharf stellen, was man gerade nicht haben will. Ja. Also klassisch ist so Oma und Opa zusammen mit neugeborenem Kind und es stellt aber auf den Hintergrund genau zwischen den Protagonisten scharf. Das dauert relativ lang, weil die meisten Point-and-Shoot-Kameras